Moin Moin Hamburg.
Moin und hallo zu der Hamburger Insight, der Podcast des Magazins der Hamburger. 100% Hamburg-Liebe im Audioformat. Und mein heutiger Gast ist Fabio Hebel. Gelernt hat er Koch und Hotelfachmann und heute ist er Gastrounternehmer, kreativer Ideengeber und Gründer der Kreativagentur Studio Hebel. Zu seinen Projekten gehören unter dem Dach der Hebel Group das Sterne-Restaurant Hebel, die Wein- und Pasta-Bar Kiosk, XO Seafood Bar sowie das Frames. Aufgewachsen ist er im Dreiländereck zwischen Kaiserstuhl, Freiburg und dem Elsass und mit gerade mal 15 zieht Fabio von zu Hause aus, um Koch zu werden. Nach seiner Ausbildung und einer zweiten Ausbildung im Hotelfach ist er zunächst einmal als Tourneekoch für verschiedene Musikacts unterwegs, bevor er eher zufällig in Hamburg landet. Eigentlich soll die Stadt nur eine Zwischenstation sein, ein Sprungbrett in die weite Welt. Mit wenig Geld, viel Mut und der Unterstützung von Freunden startet er schließlich sein erstes eigenes gastronomisches Projekt und legt damit den Grundstein für eine bemerkenswerte Unternehmergeschichte. Heute gehört Fabio Hebel zu den prägendsten Köpfen der Hamburger Gastroszene. Er entwickelt Konzepte, er findet Orte immer wieder neu und sagt über sich selbst, ich werde sehr schnell gelangweilt. Und genau deshalb bleibt bei ihm kaum etwas lange, wie es ist. Wir sprechen über Ideen, die ihrer Zeit voraus waren, über Konzepte, die scheiterten und gerade deshalb erfolgreich wurden, über Kreativität und Veränderung, über das Arbeiten in vertrauten Teams und die enge Verbundenheit zu Menschen, die ihn seit vielen Jahren begleiten. Und wir sprechen auch darüber, warum Gastfreundschaft, Loyalität und die richtigen Menschen an der Seite oft wichtiger sind als jedes noch so gute Konzept. Viel Freude bei dieser Folge mit unserem Gast Fabio Hebel. Aber bevor es losgeht, noch ein paar Worte zu uns. Der Hamburger, der macht natürlich nicht nur Podcast, sondern ist seit 2008 das großformatige Coffee-Table-Magazin aus der Hansestadt. Sein Verlagssitz hat der Hamburger im Stella-Haus am Rödingsmarkt. Mittendrin, nur einen Katzensprung vom Rathausmarkt entfernt und mit Blick auf die U3, Elbphilharmonie und den Hafen. Mit Leidenschaft porträtiert der Hamburger Menschen, über die man gerne mehr erfahren möchte. Die Hamburg ein Gesicht geben, immer nachweisbar, Ecken, Kanten und ganz viel Persönlichkeit. Mein Name ist Boris Rogosch und ich habe das große Vergnügen, Ihnen einige dieser Persönlichkeiten in diesem Podcast vorzustellen. Und da ich auch als Foodtalker bekannt bin, liegt mein Schwerpunkt natürlich in Richtung der Kulinarik, der Gastronomie und beim guten Essen. Und jetzt geht's los mit Fabio Hebel. Fabio.
Hi.
Hey, grüß dich. Ich habe dich Gastrounternehmer genannt im Intro. Wie würdest du dich bezeichnen?
Klingt gut für mich. Meistens sage ich einfach, ich bin Gastronom. Wenn es humorvoll wird, sage ich, ich bin Pommesverkäufer.
Na, das sagst du nicht.
Doch, klar, ja? Aber halt wirklich humorvoll.
Es gibt aber keine Pommes. Es gibt in keinem deiner Läden Pommes.
Doch, es gibt im XO Pommes.
Stimmt.
Regelmäßig, unregelmäßig, mal Mulfried, mal für die Kinder. Und wir hatten letztens ein kleines Happening, da gab es ein Adult Happy Meal, Austern, Pommes und Dirty Martini. Das war fantastisch.
Oh, das ist gut.
Ja.
Aber das ist nicht, gibt es nicht häufig, nur ab und zu mal.
Wir haben so ein bisschen ab und zu gemacht und mal sehen, vielleicht auch bald wieder häufiger. Wir haben ja gerade ein neues Konzept im Konzept gelauncht, das Petit XO. Und da könnte das durchaus ein Staple werden, wie man so sagt.
Ja, sehr schön. Aber denkst du eigentlich, lebst du eigentlich in Konzepten? Ist das so in abgeschlossenen Projekten und Konzepten? Oder
nee, wie? Abgeschlossen ist nie irgendwas.
Naja, also oder gekapselt.
Ja, gekapselt durchaus. Also es ist schon immer sehr viel Kreativthematik dabei und ich werde sehr schnell gelangweilt.
Wie kann man sich gar nicht vorstellen.
Ja, ne? Ich weiß, von außen muss das total verwirrend sein, glaube ich, oder auch irgendwie seltsam. Für mich ist das ein quasi der logische Ablauf, immer weiterzumachen.
Und wie schaffst du es, deine Mitmenschen damit mitzuziehen?
Ich glaube, ich bin ein sehr begeisterungsfähiger Mensch. Und ich denke, dass die Ideen auch irgendwo Hand und Fuß haben. Der Fairness-Cyber sei noch gesagt, nicht alle meine Ideen werden umgesetzt. Also ich höre da sehr auf mein Team. Und wenn die sagen, absoluter Quatsch, lass es auf gar keinen Fall machen. Ich glaube, es gab vielleicht einmal in meiner Karriere, dass ich da Veto eingelegt habe, ja, und es trotzdem gemacht habe. Aber eigentlich höre ich da drauf. Denn die lieben Leute vor Ort müssen das ja näher am Ende auch tragen. Bei 4 Restaurants kann ich ja nicht überall immer am gleichen Ort sein. Und deswegen finde ich diese Feedbacks super, und so kann sowas auch intrinsisch dann wachsen und geschärft werden. Ja. Und nichts passiert von heute auf morgen und knallt sofort. Also bestes Beispiel ist ja der Kiosk, die frühere Bäckerei.
Ja. Die hat Dinge sich brauchen einmal so gemorpht.
Zeit. Die hat das, ja, das ist eine richtige Metamorphose gewesen. Also der Schmetterling, der fliegt.
Ja, ja. Vielleicht nochmal für die Menschen, die nicht wissen, was du alles machst. Willst du uns das noch einmal erzählen? Weil wir haben jetzt gerade Kiosk gehört, wir haben XO gehört. Da gehört noch ein bisschen mehr dazu. Da gibt's noch ein Mutterschiff. Ist es das Mutterschiff? Das Hebel ist das Mutterschiff?
Es ist das Mutterschiffchen, weil es das kleinste ist. Es hat nur 14 Plätze, aber es ist seit 15 Jahren quasi an meiner Seite. Ja.
Und so lange bist du auch in Hamburg oder bist du schon länger in Hamburg?
Seit 19 Jahren.
Seit 19 Jahren. Okay. Kommst vom Kaiserstuhl?
Richtig.
Hast da auch eine Ausbildung gemacht?
In Freiburg. Also ich bin vom Land weg in die Stadt mit 15, mit einer Sondergenehmigung, auch mit eigener Wohnung und so.
Nee.
Ja.
Frühreif?
Ich war gar nicht reif. Also wirklich überhaupt nicht. Und bin, wenn ich um 14 Uhr Feierabend hatte, die Schicht begann um 5, Frühdienst, hatte ich erstmal eine Sondergenehmigung, dass ich vor 6 Uhr überhaupt auf der Straße sein durfte. Weil ich wurde regelmäßig kontrolliert. Ne? Jede Streife, die vorbeifuhr, und da sitzt ein 15-Jähriger mit Rucksack auf der Bushaltestelle. Ja. Gewohnt habe ich bei einer älteren Dame im Obergeschoss in Freiburg-Herdern. Und von dort bin ich mit Pfefferspray in der linken Hand und einer Taschenlampe in der rechten durch den Schnee gestapft. Weil ich der festen Überzeugung war, ich muss es allen zeigen, dass ich das Zeug zum Koch habe. Wo alle abgeraten haben. Ich habe bei einer schlechten Note geheult.
Haben alle abgeraten?
Ja, alle haben gesagt, mach es nicht, ist zu hart.
Und wieso wusstest du das schon mit 15, dass du das willst?
Ich habe ein Praktikum gemacht mit 14 im Steigenberger Europäischen Hof.
Ja.
Und mich hat dieses unglaubliche Teamgefüge in der Küche, das damals und wie heute ja auch wie da ist, hat mich so abgeholt. Ich habe dann auch noch Bar und Restaurant, Housekeeping gemacht. Und ich fand wirklich alles cool. Aber Küche irgendwie am coolsten, weil die haben mich richtig unter die Fittiche genommen. So. Ja. Die hatten auch gesehen, dass ich Bock habe. Und habe ich ein zweites Praktikum gemacht in Freiburg, in dem Hotel, wo ich auch meine Ausbildung gemacht habe. Und die haben eben gesagt, du, wenn du willst, kannst du bleiben. Ich bleibe. Und da war ich 15. Und bin nach Feierabend bin ich immer zu meinen Eltern gefahren. So. Und habe da quasi dann den letzten Zug um 9 oder so, bin ich dann nach Freiburg gefahren, dann in meine Wohnung oder in mein Apartment da, WG-Zimmer. Und bin am nächsten Morgen wieder zur Arbeit.
So war und wie lange hast du gelernt? 3 Jahre?
3 Jahre Koch und dann 2 Jahre Hotelfachmann. Ich habe noch hinterher.
Gleich hinten dran.
Nee, ich war mit 18, 19 ausgelernter Koch. Absolut immer noch nicht reif. Nicht reif, vor allem Flügge zu sein. Weil mir war klar, dass ich diese Region verlassen werde, die eine der tollsten in Deutschland ist.
Das war dir klar?
Ja. Ich wollte raus. Ich wollte irgendwie, am liebsten wollte ich nach Dubai oder so. Ich wollte richtig raus in die Welt. Das war die Zeit, als Burj Al Arab gebaut wurde. Das war schon eine, und man muss ja dazu sagen, wir reden über 2003, 2004, 2005.
Ja.
Kein Smartphone, kein Social Media, was irgendwie ich weiß nicht mal, ob es StudiVZ gab, und man hat es trotzdem mitbekommen. Also über die Berufsschule, da haben die Lehrer was davon erzählt. Ja, ja. Und das war the golden egg, war Dubai.
Ja. Und dir war natürlich klar, dass man mit dem Job, mit der Ausbildung auch überall arbeiten kann.
Total. Auf der ganzen Welt. Damals gab es das Narrativ, auch Stefan Raab ist gelernter Metzger. Also so das hat man irgendwie, hieß das immer so ein Food-Handwerk im weitesten Sinne, ist ein super Grundausbildung. Alles und ich habe das auch als genau das gesehen.
Ja.
Ich wusste eigentlich während meiner Ausbildung schon, dass ich nie Koch werden. Ich will das auslernen, weil ich das aufsauge, aber ich wollte auch sofort in Front of House, ich wollte sofort in Service und habe das im gleichen Hotel gemacht und bin da auch nach wie vor sehr happy drüber.
Ja, aber kochen kannst du trotzdem.
Ich kann kochen, aber ich bin sicherlich nicht der beste Koch.
Ja.
Also ich glaube, ich bin ein fantastischer Entwickler.
Ja.
Ich kann Gerichte entwickeln in Kombination mit dem Puls der Zeit. Ich bin sehr gut in Machbarkeit, also ich sehe, was in einer gewissen Küche machbar ist. Zielgruppenanalysen, ich bin schon eher der analytische Koch. Ich glaube, ich bin mit Abstand der schlechteste Line-Cook, den man sich wahrscheinlich vorstellen kann. Ich habe ja nie als Koch gearbeitet. Also ich war auf Tournee für Bands und Musiker und habe für die gekocht, Catering.
Hast du auch gemacht?
Ja.
Wann hast du denn das gemacht?
Nach Nord-Event, nach meinem ersten Hamburger Job, habe ich bei Nord-Event gearbeitet. Im Catering, also Groß-Events.
Also du bist nach Hamburg gekommen, genau. Und dann?
Direkt bei Nord-Event angefangen,
Als
Kellner.
Ja.
Es war 2007, die Ausläufer der Weltwirtschaftskrise waren da. Und ja, auch wenige Monate später mit den Lehman Brothers der große Crash.
Ja.
Aber schon September 7 war klar, es ist richtig schwer, einen Job zu kriegen. Also ich musste mich 18, 19 Mal bewerben, habe dann 3 Einladungen bekommen. Und Hamburg war dann die Zusage als Kellner.
Also, okay, du hast jetzt nicht explizit gesagt, ich gehe nach Hamburg, sondern
ich hatte Hamburg, Köln, Dortmund, Berlin, eigentlich überall, dann in verschiedenen Häusern. Ich wollte schon irgendwie eine Großstadt, aber eine Großstadt, die mein Sprungbrett sein könnte. Ich wollte ein Jahr nach Hamburg. Ich wollte hier auf irgendein Schiff oder in irgendeinen Flieger steigen und entweder in die USA oder nach Dubai. Hat nicht geklappt.
Aber Hamburg war dann ja schon mal gefühlt zumindest eine gute Absprungrampe für das Nächste, was da kommen könnte, ohne jetzt zu wissen, was es war.
Total. Oder ist. Ja. Total. Ja.
Okay, Nord-Event, Kellner.
Ja.
Und das hast du wie lange gemacht?
Anderthalb Jahre ungefähr. Und super schnell befördert worden. Nicht, weil ich so ein verdammt guter Typ bin, so ein toller Hecht, sondern weil es einfach Personalknappheit gab. Und dann komm hier, du siehst aus wie so ein Junior-Projektleiter. Junior-Streichen wäre Projektleiter, Gehaltserhöhung gab es nie, außer mit Titel hat man sich ein bisschen gerühmt.
Aber gut, verkaufen kannst du dich doch auch.
Ja, auf jeden Fall.
Also das meine ich. Ne? Ja. Also du bist ja nicht der sich in die Ecke stellt und sagt, ich warte mal, bis einer kommt.
Ich glaube, ich bin der liebenswürdigste Hochstapler, den es gibt. Und macht den Rest bringe ich mir meistens noch selber irgendwie bei.
Ja.
Aber nee, ich habe mich schon immer gut verkauft. Ich war mit 21 damals bei Nord-Event wirklich ein junger Kerl. Und ein Dreivierteljahr später war ich für die Groß-Events verantwortlich. Also habe Kieler Woche die ganzen Segel-Events und so. Und dann habe ich irgendwann gesagt, so pass auf, für 1187 Euro netto, kein Trinkgeld, weil Catering.
Das war's?
Das war's. 60, 65 Stunden, 6 Tage die Woche, da muss ein bisschen mehr kommen. Und dann hieß es, was hältst du davon, wenn wir noch wir machen das Weihnachtsgeschäft und Silvester und Neujahr machen wir noch durch und dann setzen wir uns hin. Dann haben wir uns hingesetzt und hieß es, ja, gibt nicht mehr. Alles klar. Also als stellvertretender operativer Leiter eines 3.500 Events pro Jahr Unternehmen ist das schon ein starkes Stück. Und dann habe ich gesagt, okay, dann würde ich euch dringend empfehlen, mich jetzt zu entlassen.
Und das war dann?
Ja, das war dann.
Und bist du dann auch gleich raus? Oder musstest du noch ein bisschen?
Nee, ich bin sofort.
Hast du noch Kündigungsfrist ein paar Monate?
Nee, ich bin sofort freigestellt worden.
Okay, dann. Und sonst hättest du dich selber freigestellt
wahrscheinlich. Sonst hätte ich mich selber freigestellt wahrscheinlich, wobei ich bin sehr loyal. Also ich,
aber da in dem Fall
auch heute noch wie 17,5, 18 Jahre später halte ich noch guten Kontakt zu ehemaligen Kolleginnen und Kollegen. Das habe ich nie aufgegeben. Also auch Ausbildungskolleginnen und Kollegen halte ich irgendwie Kontakt.
Ja, bist du so ein treuer? Total.
Ja. Also nee, treu ist ein sehr besonderer Begriff. Manchmal melde ich mich auch 3 Jahre nicht, aber ich gehe durchaus, wenn ich in Freiburg bin, mal wieder ins Hotel, wo ich gelernt habe und gucke einfach mal, wer noch da ist und trinke einen Espresso und halt irgendwie einen Plausch. Das mache ich gerne.
Ja, schön.
Und das ist schön. Oft ist es auch vice versa. Die kommen dann zu mir ins Restaurant, wenn sie in Hamburg zu Besuch sind und dann ist es natürlich ein schönes Wiedersehen. Mag ich gern, doch.
Ja, herrlich.
Genau. Und da habe ich mich selbstständig gemacht.
Da hast du dich dann schon selbstständig gemacht?
Genau. War dann noch ein Jahr auf Tournee für Bands und Musiker. Habe ich da quasi angeschlossen an einen Caterer, Robert Weise. Rock Kitchen Catering hieß das damals. Ziemlich coole.
Mit wem warst du da unterwegs? Weißt du das noch?
Ja, bestimmt. Ja, klar.
Das bleibt ja auch hängen.
Eurythmics war da, DJ Bobo, fantastische Tournee in.
DJ Bobo ist ja auch richtig große Party. Also ich meine, da ist ja richtig was, da sind ja richtig viele Leute auch unterwegs.
Es waren über 100 Leute, die da bei der Tournee dabei waren. Und man lernt sehr, sehr schnell, dass es total egal ist, was die für Musik machen, sondern es geht tatsächlich um den Menschen. Und da konnte ich das auch total unterscheiden. Ich weiß wirklich nicht mehr alles. Also weil das so. Mancher wurde nur vorbereitet, Lamb of God war wie so eine Hardcore-Band. Wir hatten viel Hardcore-Publikum, das war so eine Hochzeit der Straight Edger, wo dann auch nachts gern noch Salami-Pizza rausgeholt wurde, wo tagsüber vegan war.
Scheiß drauf.
Scheiß der Hund drauf. Aber Eurythmics war natürlich toll, also irgendwie spannend. Bei den ganz Großen war ich nicht dabei, aber Robert hat für die Weltelite gekocht. Und ich weiß es noch, der damals extrem viel auch für Taylor gemacht. Ja. Und Britney und Christina und Tokyo Hotel. Also Robert war einer von zwei, drei in Europa, die dieses besondere Tournee-Catering gemacht haben.
Die dann auch mit diesen ganzen Anforderungslisten umgehen konnten, die dann ja auch eigentlich scheißegal waren. Ne? Ich erinnere das ja auch, ich komme ja auch aus der Musikindustrie. Ja. Also diese Rider mit irgendwelchen besonderen Wasser und hier und Fuji-Wasser und am Ende war es denen ganz egal.
Wir haben irgendwann festgestellt, das waren echt nie die Künstler, sondern es waren eigentlich immer das Management, die irgendwie, ich weiß nicht, Verdeutlichung durch Übertreibung gesagt haben, nur lauwarmes Fiji-Wasser. Fiji war so ein Riesending damals. Ja. Monster, Red Bull, Süßigkeiten, Obst, musste einfach für jede Eventualität musste irgendwie alles da sein.
Und es wurde immer nur dazu geführt, aber nie was gestrichen.
Nee, genau.
Genau.
Und mein Bruder ist auch Veranstalter, eine große Eventagentur in Freiburg und wir haben damals gejobbt für den Konzertveranstalter, für den er gearbeitet hat. Und damals war Lionel Richie da und auf dem Rider stand ein beigefarbenes Ledersofa und lilane Eddings. Und dann hat er darauf unterschrieben, das macht er wohl regelmäßig. Mhm. Und dann wurde das auch versteigert danach. Und zwei Flaschen Grey Goose, aber nur in der Magnum. Und also diese extremen, also fast schon so ein Allüren-Thema und irgendwie auch stolz darauf. Man hat das aber auch mitgetragen. Also irgendwie fand man man musste ja so einen Schein irgendwie darum bauen. Ja. Und deswegen war DJ Bobo zum Beispiel herrlich erfrischend. Also wir hatten Bierzelttische, Bierzeltbänke für so viele Menschen. Ja. Und für ihn war zum Beispiel immer wichtig, dass er mit allen zusammen ist und es sehr bodenständig sein sollte. Und der war wirklich, ich bin da bis heute so beeindruckt von dem, wie der trainiert hat. Also der stand in der Halle und hat mit brennendem Pfeil und Bogen auf eine Dartscheibe geschossen, über 40 Meter, und hat die getroffen, hat immer wieder trainiert. Und dann haben wir gekocht und dann durften wir natürlich auch immer das Konzert sehen. So an den Rand gelaufen. Und dann siehst du einfach in Zürich in der ersten Reihe Typen mit Nietengürtel, Frau im Hosenanzug, Opa, Oma, Rollstuhl, Kinder, alle.
Family,
das ist ein Familienfest
gewesen. Absolut.
Das, was jetzt, du kommst aus der Musik, was jetzt gerade Shakira da in Spanien abreißt mit diesen, das ist ja ein Tomorrowland als einstündiges Konzert. Ja. Das war damals schon DJ Bobo. Hüpfburgen, Familienfeste, Aktivitäten draußen und vor allem Preise, also sowas wie 28 Euro waren das damals.
Ja, das war
der wollte immer der Musiker für alle sein, das hat er irgendwie auch gezeigt. Und ich mochte dieses Konzert-Happening schon immer irgendwie sehr. Also das, was da auch drumherum war. Und dann da wie Koch zu sein, da bin ich irgendwie auch mehr reingequatscht als alles andere, nehme ja noch als Barkeeper gearbeitet, eigentlich immer das gemacht, was irgendwie anfiel.
Was gebraucht wurde,
Und dann war der Laden frei gegenüber meiner damaligen Wohnung und dann ging es total schnell. Das Hebel.
Ja, das aber noch nicht Hebel hieß.
Nee, Tartarie. Ja, also
und das Konzept war damals?
Meine Heimat, also Kaiserstuhl Elsass, nach Hamburg holen. Tarte Flambé, Tarts, Quiche, Backen. Das war's eigentlich, guten Kaffee.
Weil das gab es da ja noch nicht so richtig.
Es gab nur Due Baristi, das Café Leona und uns, die Latte Art gemacht haben.
Ja?
Das waren die einzigen.
Mehr gab es damals noch nicht.
Ach. Also vielleicht habe ich einen vergessen, da tut es mir wirklich leid.
Aber es waren auch wirklich...
Also man ist eigentlich, man hat damals in Kaffeemaschinen geredet, man hat gesagt, du musst zu Duo Barista, die haben eine Fiorenzato. Oder du musst in die Tartarie, die haben eine Dalla Corte da stehen, ja, die ich leider nicht mehr habe, aber Philipp hat sie in gute Hände genommen, bei dem ich sie damals auch gekauft habe. Und hat mir eine neue gegeben.
Wie war das, als du so gestartet bist? Hast du das selber finanziert und so aus eigenen Mitteln oder was? Wie
hast du das gemacht? Ich habe mir Geld geliehen, ich habe mein Konto leergeräumt, was noch irgendwie drauf war, inklusive Konto-Kurrentkredit, mir Geld von Freunden und Bekannten geliehen. Und nicht viel, 25.000 Euro. Und dann die Leistung von all meinen Freunden. Also wir waren bei Max Bar Dauerkunde und haben Theaterbau betrieben. Wir haben einfach nur irgendwie da eine Hülle hingezimmert und Flohmärkte und alte Sessel und irgendwie geschaut, dass wir was zusammengesammelt haben und der Rest aus dem Cashflow heraus.
Was war denn da vorher drin in dem Laden?
Der Hongkong Club.
Der Hongkong Club.
Ja. Der war da drin.
Und da gab es eine Küche?
Nee, es gab gar nichts. Es gab gar nichts.
Eine Toilette gab es.
Es gab eine Toilette, da haben wir auch noch Drogen gefunden im Wasserkasten.
Okay.
Und den Rest haben wir dann irgendwie.
Was habt ihr mit denen gemacht?
Ich kann es dir ernsthaft nicht mehr sagen. Ich habe in meinem Leben noch keine Drogen angefasst, aber irgendjemand wird sich drum gekümmert haben, da bin ich mir ziemlich sicher, ja.
Keine Drogen, also auch keine.
Wirklich nicht.
Aber Alkohol trinkst du?
Ich habe getrunken bis letztes Jahr, vorletztes Jahr, Juni 24, seitdem nichts mehr.
Nee. Okay.
Ich rauche gerne meine Zigarette.
Ja.
Aber wirklich
sehr. Keine Drogen?
Nee, gar nichts. Also ich habe, glaube ich, einmal im Joint gezogen. Es war aber so, also ich kann das gar nicht werten, weil es ist nichts passiert. Ich habe auch nichts gespürt, weil ich es einfach mal ausprobieren wollte.
Und dann bringt es auch nichts. So wie bringt sowieso nichts.
Nee, also. In der Tat. Also. Wahrscheinlich bringt das tatsächlich überhaupt nichts, außer vielleicht für den Moment. Ich kann mir das schon vorstellen, weil ich durchaus suchtgefährdet bin, würde ich sagen. Also wenn mir was richtig gut gefällt, dann kann ich mich da schon sehr drin verlieren. Vielleicht ist das auch der Grund, warum ich es nie gemacht habe, weil ich wusste, es wird mir vielleicht auch
so ein Selbstschutz, gefallen. Ne?
Ja, auf jeden Fall.
So eine Selbstschutzwand, die du dir gebaut hast.
Und Alkohol war einfach zu viel am Ende,
muss
ich auch ehrlich eingestehen.
Und dazwischen geht es dann auch schwer, finde ich, ne? Oder?
Also momentan habe ich gar kein Interesse, muss ich sagen. Also es zieht mich da null hin. Ich rieche gerne mal an einem Glas Rotwein oder so, dann hole ich mir das so ein bisschen in Erinnerung. Lustigerweise habe ich es auch immer schon geliebt, an Gras zu riechen, an Marihuana. Ich fand den Geruch immer toll, dieses süßliche, aber geraucht habe ich es halt nie. Und beim Alkohol ist es so, dass momentan, finde ich das nett, mal da kurz dran zu riechen.
Das ist auch schön, wenn das reicht, dann ist so herrlich.
Also momentan, ich bin so lange, das so ist, bin ich sehr happy. Ich musste aber so einen harten Cut machen, weil es echt viel war. Und das hat man dann irgendwann mal realisiert, wie viel man eigentlich trinkt. Und der Körper hat dann doch eine Resilienz aufgebaut hat. Und ich glaube, das, was ich zum Schluss getrunken habe, haben andere, wären da wahrscheinlich schon umgekippt.
Okay.
Also da war schon viel,
Na gut, nun kannst du auch ein bisschen was wegstecken.
Ja.
Und das ist dann natürlich auch.
Da hatte ich 14 Kilo mehr.
Ja.
Also 14 Kilo in fast 2 Jahren runter, nur weil ich mache leider Gottes sehr wenig Sport. Ich komme einfach nicht dazu, was eine schlechte, faule Ausrede ist, weil man findet immer Zeit irgendwie.
Ich wollte es gerade sagen, aber.
Aber ich probiere halt auch in jeder freien Sekunde bei meinen Kindern, bei meiner Frau zu sein und im Garten zu sein. Es gibt so viel zu tun.
Das ist aber auch eine schöne Aktivität im Garten, oder?
Das ist eine mega schöne Aktivität, aber es gleicht natürlich trotzdem den Sport nicht aus, den ich gerne machen würde, weil ich habe immer Sport gemacht. Meine gesamte Kindheit, Judo, Leistungssport, ich habe alles gemacht.
Judo?
Sehr viel und lang und auch, ich glaube, ich war sehr gut in meinen jungen Jahren.
Hast du so Wettbewerbe auch mitgemacht?
Ja, deutscher Meister und so.
Ach so, ehrlich?
Ja, tatsächlich.
Also richtig gut?
Ich war wirklich richtig gut.
Hey.
War wirklich ein guter Judoka.
Und was behält man davon? Also kannst du das noch anwenden? Muss man aufpassen?
Wenn ich gegen meine Kinder kämpfe, für mehr reicht es nicht. Wirklich, nee. Also ich glaube, das wäre heute, würde ich das nicht mehr anwenden. Also ich glaube, ich kenne die Bewegungsabläufe bestimmt, aber ich habe noch nie in meinem Leben gekämpft.
Aber du kannst gut abrollen noch.
Ja, das kriege ich hin.
Ist ja auch wichtig.
Ich spiele gerne Paddle. Ich kann gerade nicht, weil ich einen Fersensporn habe. Ja. Muss eine kleine Pause einlegen. Da ist es wichtig,
abrollen. Siehst du, da machst du ja doch was.
Bisschen. Ja, jetzt gerade nicht.
Wir gehen zurück ins Jahr, wo waren wir jetzt? In welchem Jahr waren wir?
2011. 2011. Habe ich dann die Tartarie gegründet, ja. Genau. Die dann,
da, ja. Die, also die wurde dann mit Freunden.
Mit lieben, tollen Freunden umgebaut und renoviert. Ja. Und ich glaube, da hat auch nicht jeder seinen Auslagenbeleg immer reingereicht, sondern jeder hat so ein bisschen mit angepackt. Irgendwie wollten wir uns auch einen Ort für uns irgendwie schaffen. Und die haben natürlich auch dann nie für Kaffee gezahlt und so. Ja, und dann war das sehr blauäugig und vielleicht das Glück des Unerfahrenen, das einfach zu machen. Heute könnte ich ein Restaurant, also wenn mir jemand einen Laden gibt, jetzt mal unabhängig von der Größe, sagen wir so eine XO-Größe, würde ich sagen, unter 500.000 kriege ich den gar nicht mehr gebaut. Weil ja. Es ist eine Vermischung aus Verantwortung, und Anspruch und auch so.
Ja, aber genau.
Dinge haben sich einfach geändert, ne? So, du kannst heute nicht mehr klapprige alte Gartenstühle vom Flohmarkt oder vom Straßenrand mitnehmen und ja, wenn du, damals gab es, war ein Riesenthema, beim Nachbarn kostet der Cappuccino 2,10 Euro, können wir da mitziehen? So. Wir haben Matcha serviert. Matcha Latte, ja. Das hat gruselig geschmeckt. Es wollte niemand haben.
Aber ihr
der damalige Vertreter von Altmann Tee, heißen die, glaube ich, der sagte: Fabio, das ist in den USA, das ist
der next thing.
Das, so, nimm das auf, das, die werden dir hier die Bude einreden. Ja, nix war. Ein Matcha am Tag, wenn wirklich, das war das höchste der Gefühle für 3,10 Euro.
Wieder zu früh gewesen.
Wieder zu früh. Ja, ist leider Gottes etwas, was. Was mich irgendwie immer wieder verfolgt, ja. Dass ich ein bisschen zu früh dran bin und da muss ich mich bremsen oder bremsen lassen. Das liegt einfach daran, dass ich vielleicht, um kurz eine Rolle rückwärts zu machen, weil ich eben so viel Kontakt zu meinen ehemaligen halte und denen auch schon immer auch gefolgt bin und zurück und wir alle auf der ganzen Welt verteilt sind. Mhm. Also mein Lehrmeister war lange Küchenchef vom Sydney Opera Café, ist jetzt in Miami. Und irgendwie kriegt man dann, ne, in welchem Restaurant ist er, dann folgt man dem Restaurant, folgt dem Küchenchef auch. Und diese Einflüsse quer durch die ganze Welt, die hatte ich eben schon immer. Und dieser Influence, der kommt und den behält man im Hinterkopf und bei jeder Neuentwicklung. Ich bin kein Fan vom Kopieren, ich bin aber durchaus Fan von Einflüsse aufnehmen und so verarbeiten, so Aikido-mäßig an mir vorbei und auf die Speisekarte packen, weil ich denke, das ist eine richtig geile Idee.
Aber das ist ja auch eine Gabe, ne? Die Sachen aufzunehmen, zu filtern und zu sagen, das könnte was sein, das könnte nicht sein und das auch immer zu beobachten. Also das macht ja nicht jeder. Das ist ja auch schon...
Aber es ist die Hauptaufgabe eines Gastronomen, zu beobachten, was geht und was geht nicht. Ja. Und die sogenannten, man sagt immer noch Renner-Penner. Ich glaube, das sollte man irgendwann mal...
Renner-Penner.
Ja, ja. Sollte man immer mal... High Volume und Low Volume im Englischen muss man auswerten. Und wenn ein Gericht je nach Deckungsbeitrag einen schlechten Deckungsbeitrag hat und nicht gut performt, dann ist das ein Minus-Minus, dann muss das raus. Und Plus-Plus ist natürlich Top-Deckungsbeitrag, Top-Sales, das ist klar. Das Wichtigste. Und dazwischen gibt es Plus-Minus oder Minus-Plus. Und da hat man dann vielleicht nochmal ein Vetorecht, wo man sagt, also bestes Beispiel ist eine Auster. Auster hat meistens einen niedrigen Deckungsbeitrag. Ja, du kaufst sie für 2 Euro ein, verkaufst sie wahrscheinlich für 4,50 Euro. Das heißt, der Wareneinsatz liegt bei 50%. Eigentlich schlecht. Trotzdem lässt man es drauf, weil in den seltensten Fällen isst sich ja einer an Austern satt, sondern bestellt die als Add-on vorweg.
Klar.
Und dann sagt man, nee, komm, wir akzeptieren diesen niedrigen Deckungsbeitrag und gehen über die Menge. Und wir müssen nicht kochen, wir haben keine Stromkosten, außer ein bisschen Kühlung.
Genau, und so. Die ist ja relativ schnell da.
Genau.
Isst du Austern?
Ja, ich liebe Austern.
Ja?
Sogar können die HörerInnen jetzt nicht sehen.
An ganz besonderer Stelle, ja. Also,
ich mag das sehr. Nicht viele. Immer so 3 richtig gute Austern bin ich happy.
Ja, ich bin auch runter. Ich habe auch runtergefahren.
Ja.
Ich habe sonst immer so 8. Mhm. Bin jetzt eher bei 3 auch.
Ja, also 3 besondere. Und also ich mag die wilden Austern von aus der Region wahnsinnig gern, seit Tag 1 bei uns auf der Karte. 2019 habe ich die damals, eine schöne Geschichte, ich habe das Naturweinfestival, das erste in Hamburg geplant oder durchgeführt, Onaturell hieß das, 2019.
Das war auch recht früh.
Das war auch früh.
Das wieder zum Thema.
18 haben wir das Lacar veröffentlicht, die Naturweinbar mit Jonas
genau.
Als Sommelier. Und damals kamen zwei Jungs ins Restaurant, Marco und Jost, mit Austern in der Hand. Und ich hatte, ich sage immer, das war so mein Game of Thrones Moment, wie Arya mit diesem Korb voll Austern da rumläuft. Und sagen, ey, habt ihr Bock, eine Austern zu probieren? Ich fand das so skurril, dass auf St. Pauli jemand irgendwie Austern verhökert. Ja. Und dann sage ich, ja klar, mach auf. Und die war wirklich gut, war groß und fleischig und toller Geschmack. Und dann sage ich, momentan brauche ich keine, aber wir haben nächste Woche unser Naturweinfestival, wollt ihr euch da hinstellen und Austern verkaufen? Ja klar. Und dann waren die da und seitdem sind sie nicht mehr wegzudenken. Grüße gehen raus. Ja, und Austern sind ja mittlerweile auch ein Staple geworden.
Total.
In der Gastronomie. Also das ist ja auch cool, und ne, dass auf dem Isemarkt irgendwie hunderte Menschen an diesem Stand stehen und sich Austern, auch die jungen Leute, reinpfeifen. Das war früher undenkbar.
Mehrere Stände mittlerweile gibt, nicht? Wie nimmst du sie? Wie isst du sie?
Ich mag frischen Pfeffer gerne.
Ja.
Ich mag eigentlich alles. Ich mag auch mal ein bisschen Vinaigrette. Es kommt ein bisschen auf die Auster drauf an, aber meistens nehme ich eine Vinaigrette, manchmal auch nur ein bisschen Zitrone, manchmal auch Pfeffer, aber irgendwas brauche ich irgendwie drauf.
Ja.
Tabasco mache ich nicht. Das ist irgendwie nicht meins.
Nö, finde ich auch nicht.
Also aber eine richtig tolle Vinaigrette, ganz fein Schalotten, Rotwein, Essig und so, das mag ich schon gern. Ich bin kein großer Fan von zubereiteten Austern. Ich mag sie wirklich gerne roh. Einzig, und das war so ein alter Klassiker, im Übergang Tartarie zu Hebel haben wir Austern-Ravioli gemacht.
Austern-Ravioli?
In der Beurre Blanc. Also so fünf. Wir haben extra kleine Austern gekauft und dann gab es fünf Ravioli. In jedem Ravioli war eine Auster drin. Und die kurz ins Wasser, kurz durchgeschwenkt in der Pfanne mit ein bisschen Butter, kleine Schalotten, frische Kräuter, bisschen Beurre Blanc. Das war herrlich.
Einfach, ne?
Ja, total.
Geht so einfach, wenn
man weiß, wie es geht.
So sieht's aus. Und wann war der Übergang? Wann war der Übergang zum Hebel?
17, 18 würde ich sagen. 17, ja.
Das heißt, das Konzept änderte sich?
Das Konzept, das war... Die Tartarie war schon immer ein Spielplatz. Das war immer ein Ort, wo ich mich austoben konnte. Ich habe Kochkurse gemacht. Ich habe auch zum Geld verdienen. Ich war Küchenchef bei chefkoch.de und habe da zwei Wochen lang haben wir da gedreht, morgens und mittags und abends. Und haben das Hauptformat Kochen, wie es damals fachlich quasi hieß, dort aufgezeichnet. Dann habe ich auch Geld verdient. Da war halt mal der Laden zwei Wochen zu. Salt and Silver hat bei mir die ersten Gehversuche damals gemacht, weil ich Urlaub gemacht habe und brauchte auch das Geld von der Vermietung. Ich habe nie, es war nie ultra lukrativ, es ging irgendwie sich gerade so aus, dieser Laden.
Ich hatte, gut, es war ja auch nicht, es sind ja auch nicht viele Plätze, ne?
Also wir hatten damals vielleicht 20, weil wir viel enger gestellt haben, ne? Heute ein bisschen lockerer. Eliane Neubart, Elli Kocht hat bei mir ihr erstes Pop-up oder das vielleicht zweite, ich weiß nicht mehr, irgendwie gemacht und auch mich im Urlaub vertreten quasi. Hat ein Frühstücks-Pop-up mit Bea. Bea Food Coach, wie heißt sie, glaube ich, bei Instagram.
Okay.
Ja. Also es waren verschiedenste Leute da, die irgendwie den Laden.
Also war schon ganz früh eine Pop-up-Fläche dann.
Ja, in der Tat. So ein bisschen als Vorbild war hier Lutz hieß er vom Juwelier, die hatten auch so eine Pop-up-Fläche. Genau. Ja. Und das fand ich irgendwie auch ganz stark. Und es hat tatsächlich ja auch irgendwie ein bisschen Geld in die Kassen gespielt. Ne? Da gab irgendwie, ich weiß nicht, 600-700 Euro pro Woche habe ich irgendwie bekommen. Und dann, wenn ich zwei Wochen im Urlaub war, sparsam waren mal 1,5 da, um irgendwie die Miete zu bezahlen.
Also es war nichts für große Sprünge.
Nee, aber das...
Die Zeit. Aber
ich habe nie Geld gehabt und es war gleichzeitig nie mein Anspruch. Mhm. Es war nie mein einziges Ziel, sondern ich wollte immer tolle Momente und eine tolle Zeit haben. Also ich habe immer gerne Geld verdient, also Geld war schon und ist immer ein Thema, aber ich habe es auch immer investiert. Also ich habe wirklich jeden Cent, der am Jahresende übrig blieb, in diesen Laden gesteckt.
Nun wurde es hier aber wieder langweilig irgendwann, das haben wir ja vorhin erfahren. Es muss ja immer was passieren, es muss weitergehen. Weil um einen rum entwickelt es sich ja auch weiter.
Klar.
Aber es gibt ja auch auf der anderen Seite, springe ich gerade mal, Konzepte, die auch Bestand behalten. Also die auch so in ihrer Form über Jahrzehnte bestehen, mit leichten Anpassungen.
Ja.
Die gibt es ja auch.
Die gibt es auch. Und ich bewundere das. Oder? Also so ein Fischereihafen-Restaurant.
Ja. Oder so. Nichts verändert, nichts verändert.
Nichts, bloß nicht. Ja. Jetzt haben sie den Steinbutt runtergenommen, wie ich gerade gehört habe.
Wie?
Ja, ist angeblich nicht mehr auf der Karte und ist durch weißen Heilbutt ersetzt worden. Ich halte das noch für Fake News, solange ich das noch nicht überprüft habe. Weil das geht nicht. Der Steinbutt musste auf die Karte, genau wie der Aal auf Schwarzbrot. Das gehört da einfach hin.
Der gehört da hin.
Und das bewundere ich sehr. Ist aber einfach nicht mehr naturell. Also für mich war das immer diese Veränderung, diese ongoing change. Es war fast ein Drang, Dinge zu verändern. Und das ist aber beidseitig. Also ein Strudel ist das gewesen. Die Gäste haben am Ende gesagt, Mensch, Fabio, du kochst so toll oder ihr kocht so toll. Ich hatte dann irgendwann die ersten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Könnt ihr zum Hochzeitstag bitte 3 Gänge kochen? Wir wollen es ein bisschen schön haben. Ja klar, machen wir, kein Problem. Wir wünschen uns morgen Abend Steak mit Trüffel. Ja, okay, dann koche ich halt Steak mit Trüffel. Ich konnte das ja alles durch meine Zeit als Tourneekoch. Da wurde ja morgens entschieden, was ich gleich essen will.
Flexibel musstest du eh immer sein.
Wenn es nicht immer geschmorte Ochsenbacken waren, sondern irgendwie Sachen, die halt schnell gehen.
Ja.
Ich glaube, ich bin wirklich ein fantastischer Koch, wenn es schnell gehen muss. Da bin ich wirklich sehr, sehr gut. Ja. Und gib mir irgendeinen Kühlschrank und ich zauber dir irgendwas, sonst wird irgendwie lecker sein.
Das finde ich ja auch am spannendsten eigentlich. Ne?
Ich fahre abends nach Hause und sage, Schatz, ich bin unterwegs, Lust auf Pasta heute Abend und einen Salat. Dann manchmal, wenn die Saison mitspielt, dann hole ich Gemüse aus dem Garten und dann wird noch eine Pasta gezaubert. Lieben wir sehr. Und dann war das eben dieser Strudel. Die Gäste wollten mehr. Dann gab's mein damaliger Küchenchef, oder haben wir gar nicht so genannt, wir waren 2 Köche und ich und Lutz so halb im Service unterwegs. Vasili hat den Anruf bekommen, dass sein Schwiegervater verstorben ist. Übrigens mein Lieblingsrestaurant, La Terrazza in Niendorf, mein Lieblingsitaliener.
Ja.
Grüße gehen raus. Und Vasili sagte, mein Schwiegervater ist gestorben, der Patron dieses Restaurants.
Ja.
Ich muss gehen. Und dann war er auch weg. Also von einem Tag auf den anderen. Und ich hatte und habe bis heute höchstes Verständnis. Also wir haben einen sehr guten Draht, wir waren gerade zusammen spontan essen. Oren Ishii. Und ich wollte übermorgen in Urlaub. Und Vasili weg. Also keine Chance. Ja, aber Urlaub absagen kommt auch nicht so richtig gut an. Und dann geht die Tür auf, wirklich so 3 Stunden später. Und so ein Lockenkopf, Fabian, steckt den Kopf in die Tür und sagt, Moin, ich bin Koch und ich habe gehört, du suchst eine Vertretung. Ich schmeiß den Laden. Und dann habe ich ihm 3 Stunden gezeigt, wo alles steht und wie es so aussieht. Und dann bin ich in Urlaub gefahren. Also viel Vertrauen.
Wollte ich gerade sagen. Da muss man auch nicht nur Vertrauen haben, sondern ja auch Menschenkenntnis.
Das hat, also ich glaube, heute können wir wieder gut miteinander, wenn wir uns sehen würden. Es hat dann irgendwann noch ein bisschen gekracht, weil wir ganz unterschiedliche Vorstellungen hatten von Zusammenarbeit.
Ja.
Damals war ich, glaube ich, eher, ich will Urlaub machen. Das wäre völlig egal, wer jetzt diese Bude hier schmeißt.
Hätte auch ich kommen können.
Genau. So.
Ich kein Spiegelei.
Und am Ende war mir natürlich wichtig, dass da abends irgendwie ein bisschen Geld über die Karte aufs Konto kommt. Jetzt habe ich das nicht übermäßig kontrolliert. Ich war zu der Zeit kein guter Controller. Ja. Hauptsache, es hat irgendwie hingehauen. Manchmal eher schlecht als recht, aber irgendwie kann man schon klar. Bei den Lieferanten mal angerufen und gesagt, können wir mal die Abbuchung kurz aussetzen. Da habe ich mich ein bisschen verkalkuliert oder so. Wie gesagt, ich hatte nie diesen finanziellen Antrieb. Für mich, ich wollte einfach ein tolles Lokal haben.
Aber das ist ja auch das Wichtigste erstmal, um das auch gelingen zu lassen. Wenn nur das Geld der Treiber ist, funktioniert es ja nicht.
Nee, meistens nicht, aber es beruhigt auch ungemein, wenn es dann mal da ist.
Ja, also, das will ich auch gar nicht schmälern, nur. Ja.
Gerade wenn man dann im Urlaub war und dann ruft Elli an und sagt, ja, der Ofen ist kaputt, dann stehst du im Urlaub und denkst, um Gottes Willen, wie mache ich das denn jetzt? Und so. Also da gab es immer Themen, und auf jeden Fall haben der zweite Teil des Strudels, wo ich drauf hinaus wollte, waren dann die Köche, die dann auch gesagt haben, Mensch, wollen wir nicht mal, wir machen mal jetzt 4 Gänge oder sogar 5. Und es wurde immer mehr und immer mehr, immer hatten wir 7 Gänge. Und dann es hörte gar nicht mehr auf. Die Nachfrage war riesig. Wir haben echt mehr verdient als heute. Also weil Doppelseating, 2x 18, 19, 20 Gäste, 18 Uhr und 20.30 Uhr.
Bam. Habt ihr durchgezogen,
Haben wir 5 Tage die Woche. Ja. Es war jeden Tag rappelvoll. Leichtigkeit war es sicherlich, auch dieses Unbeholfene, ein, wenn nicht der beste Gastgeber der Stadt, Lutz Lochon. Also, ja. Seit jetzt, wir haben zusammen bei Nordevent gearbeitet, ja. Sind beide von Nordevent weg in unterschiedliche Wege, haben zusammen die Taterie gegründet. Er ist erkrankt, heftige Krankheit gehabt, gesundet quasi zurück ins Leben und in die Arbeitswelt und ist dann 2016, jetzt zum 10-Jährigen quasi gerade gehabt, 2016 zurückgekommen als Mitarbeiter. Also wir haben ursprünglich mal gegründet. Ich glaube, er steht sogar noch im Gewerbeschein drin. Ja. Dann werden wir nie geändert. Im Mietvertrag steht er auch noch. Aber er ist seit 10 Jahren nicht nur an meiner Seite, sondern auch manchmal ganz weit vor mir und hält auch Dinge von mir weg. Also ist mein engster Vertrauter, was meine Arbeit in der Gastronomie betrifft. Und Lutz war damals schon und ist für mich bis heute ungebremst einer der besten Gastgeber dieser Stadt. Und da gibt es ganz viele andere, die genauso fantastisch sind, die will ich gar nicht schmälern. Das ist natürlich einfach, weil wir enge Freunde sind. Ne? Mhm. Wir sind Freunde, Kollegen, Partner, wir sind alles in Personalunion. Und Lutz war und ist einer der Hauptgründe, warum auch so viele Leute immer wieder gekommen sind. Der hat ein Gedächtnis wie ein Elefant. Er erinnert sich an Geburtstage von Menschen.
Schön.
Wenn du dem,
aber so soll es ja auch sein. Ja, also ich meine, so ist natürlich das Musterbeispiel dann, nicht?
Ja. Also, und er ist genauso verbissen wie ich, was Qualität betrifft. Also die Weinbegleitung, jeder, der mal von Taterie bis Hebel die Weinbegleitung hatte, jeder sagt, das ist eine außergewöhnliche Begleitung, weil wir da richtig viel Liebe und Zeit investieren und weil uns das zu der damaligen Zeit selber echt abging, dass so eine Begleitung manchmal eher lieblos ist. Und er ackert da teils Wochen an dieser perfekten Weinbegleitung oder Getränkebegleitung und geht auch mal ungewöhnliche Wege. Ich glaube, er war wirklich einer der Gründe, warum das so geflogen ist. So eine Leichtigkeit hatte. Wir haben da bis morgens um 3 gefeiert, durften wir gar nicht, keinen Schallschutz etc. Aber es hat zu der Zeit einfach niemanden interessiert. Mhm. Alle waren irgendwie gut drauf und so. Eine ähnliche Lokomotive ist heute der Kiosk, würde ich sagen.
Ja.
Am Samstag hatten wir eine Dreifachbelegung.
Boah,
über dreifach. Also wir hatten 143 Gäste. Wir haben 42 Sitzplätze. Das ist absoluter Wahnsinn.
Und das ist ja auch wieder, es war mal ein ganz anderes Konzept in der Location. Ihr habt Brot gebacken da.
Ja.
Das war die Idee.
Vielleicht auch zu früh an der Zeit.
Kann sein. Und jetzt, wie bezeichnest du es jetzt? Jetzt ist es Weinbar mit...
Wein und Pasta-Bar.
Wein und Pasta-Bar. Mit einem Mitarbeiter, der mal bei dir war, dann weg war und wiedergekommen ist.
Genau.
Ich kenne ihn ja auch ganz gut. Ja. Ich habe ihn ja auch damals kennengelernt und habe gedacht, irgendwie, der Junge ist eine Maschine, mit dem muss ich irgendwann mal was machen. Mhm. Hat aber dann auch 2 Jahre gedauert, bis wir dann zusammen, oder 3 Jahre, bis er dann bei uns im Vinyl und Wein Podcast mit reinkam. Mhm. Aber manchmal dauert sowas auch.
Ich habe ihn kennengelernt 2017 im Izakaya. Da hat er gekellnert.
Ja.
Und wir waren 5, 6 Jungs. Onur von der Kitchen Guerilla, Joko und Janis Wahl, Martin Egger, David Stefan, so eine kleine Runde von Werbern über Gastro. Irgendwie so ein Konglomerat, 7 Leute vielleicht. Und Jonas hat gekellnert und ich dachte, das gibt's doch nicht. Was ist denn das für eine Maschine? Er ist ja so nett und lustig und ist irgendwie, kann sich gut verkaufen, genau wie ich. Vielleicht habe ich mich auch irgendwie wiedererkannt. Und dann sage ich, ey, ich werbe nie jemanden ab. Wenn du wirklich mal keinen Bock mehr hast auf den Laden hier, melde dich bitte bei mir. Mhm. Und irgendwann war es.
Wie schnell ging das?
Hat über ein Jahr noch gedauert, tatsächlich.
Auch so lange,
echt noch, mag ich ja auch bei ihm. Ne? Wenn er irgendwas macht, dann macht das auch irgendwie richtig. Ist kein Fähnchen im Wind. Und dann ist er tatsächlich, hat er mit mir dann das La Cave eröffnet, diese Naturweinbar.
War genauso unbewusst.
4,5 Quadratmeter oder so. Ja. Also die kleinste Weinbar Deutschlands. Wir hatten 8 oder 9 Sitzplätze, also es war gar nicht existent, aber was wir da an Partys gefeiert haben, war schon speziell. Ja, und genau,
dann kam auf den kleinsten Raum tatsächlich,
ja, weil am Ende ist es halt Gastgebertum und Gastlichkeit und die geht auf dem kleinsten Bierdeckel so.
Aber das ist ja auch dieses Zusammenstecken, ne? Konzept, Location,
Stuff.
Was ist denn da, was würdest du denn sagen, kann man da so prozentuale Verteilung machen, was am wichtigsten ist?
Ich würde sagen Stuff. Ja. Also wir sitzen ja hier in meiner Kreativagentur Studio Hebel, wo wir viel Beratung machen. Und dort ist einer unserer Claims, ist it's not an industry, it's a skill.
Mhm. Ja.
Es geht um Gastgeber. Und du kannst noch so gut kochen. Wenn der Service, der den Teller bringt, nicht performt, dann schmeckt dir das Essen nicht so gut, wie es eigentlich sollte. Mhm. Du kannst aber einen kleinen Fehler in der Küche mit einem guten Service easy wettmachen. Mhm. Deswegen ist ganz, also auf die Eins kommt Front of House.
Ja.
Ganz klar. Was haben wir denn serviert in dem Lackhaus? Wir haben stinkige, trübe Naturweine, teils fehlerhaftes, essighaftes Zeug verkauft. Wir fanden das aber wirklich gut. Wir haben nicht gedacht, boah, das also ist so schlecht. Ich verkaufe das als Naturwein. Mhm. Nee, wir fanden das wirklich gut. Wir haben das auch irgendwie geliebt, das zu verkaufen. Und was gab es dazu? Eine Dose Sardinen, eine mittelmäßige Entenleberbratwurst. Nee, die war nicht mittel, die war sehr gut, aber wir haben die ja irgendwie über Orangi Express bestellt. Nee, da müssen wir streichen. Die war wirklich sehr gut. Aber perfekt wäre sie, hätten wir sie selber gemacht. Wir haben die eingekauft, haben die gebraten, dazu gab es einen groben Senf. Es war also nichts Besonderes. Gleichzeitig war es natürlich speziell, es war auch irgendwie nerdig. So eine Jahrgangssardine, Naturwein auf engstem Raum, die Scheiben beschlagen. Also weder war der Ort sonderlich gemütlich, noch irgendwie geräumig. Das Essen war jetzt nicht outstanding. Die Weine waren sicherlich auch irgendwie eher, wir hatten halt so besondere Flaschen wie, keine Ahnung, Ganevat, was sonst keiner hatte.
Aber da war schon gutes Zeug dabei.
Vereinzelt würde ich sagen, war da herausragend. Also ich bin ja auch zur Auktion gefahren und habe dann irgendwie Labé gekauft und Labé 96 habe ich immer noch im Keller. Und das waren sicherlich sehr besondere Flaschen. Ich hatte einen Wein von Kai Schätzel, der über 100 Jahre alt gewesen sein muss, in Schätzungen, weil er in einem Regal zusammengebrochen ist, wo die Aufschrift war, circa 1895.
Okay.
Und ich habe so eine Flasche mit ihm quasi nach Hamburg gebracht, wir sind enge Freunde seit vielen Jahren. Und wir haben das natürlich ausgeschenkt, wir haben das nicht abkassiert, aber das war Magie im Glas, obwohl das natürlich von Kork und gekippt und oxidativ war alles dabei.
Muss man ja alles ausklammern dann bei der
die Story. Total. Ja. Und am Ende ist es aber immer in der Gleichung, die du machst, fällt es auf Jonas oder mich, als die beiden Gastgeber, die abends in diesem Lackhaus standen, hat so, genauso wie es auf Lutz runtergebrochen wurde. Wir haben gut gekocht, aber es war keine fantastische Küche. Wir waren weder sonderlich regional noch nachhaltig, noch wir haben bestellt, was wir Bock hatten.
Mhm.
So. Am Ende ist es das Personal, was den Unterschied macht und deswegen müssen wir auf die Leute gut aufpassen.
Mhm. Und wenn du das jetzt mal betrachtest, du hast ja gesagt, du guckst es gerne an, aber du kopierst nicht. Das waren ja aber dann schon unique Konzepte, ne? So wie bei der Bakery. Mhm. Wird jetzt nichts. Ist zu früh. Das
hat oder? Schon wehgetan.
Ja, ihr habt das ja auch lange versucht, ne?
Ja, habe auch viel Geld verloren.
Ja?
Boah. Ja, weil ich habe den Fehler gemacht, dass ich eben nicht richtig hingeguckt und auf mein Bauchgefühl gehört habe, sondern ich war zu verbissen. Vielleicht auch ein Stück weit wollte ich noch nicht zugeben, dass es vielleicht zu früh war oder dass es nicht läuft. Es gab einfach zu viele äußerliche Faktoren, die mir das Leben schwer gemacht haben. Also A, die Meisterpflicht in der Bäckerei, ich bin kein Bäcker.
Stimmt, das war ja, erinnere ich auch, das Thema habe ich auch immer gehört von euch.
Ja. Das war ein Problem. Ich dachte, wir können es umgehen mit Sondergenehmigung und Co. Hat das nicht geklappt. Der Ukraine-Krieg hat mir auch nicht gerade das Leben leicht gemacht. Also Mehl wird an der Börse gehandelt, demnach ging der Preis mal 4 für die Dezitonne. Strom mal 3 hat sich mittlerweile hat sich eigentlich gehalten. Also Strompreise sind verrückt teuer geworden. Und mein Beispiel XO, fast 2000 Euro Strom im Monat, das ist schon eine Menge Holz. Ja.
Das ist es.
Kiosk 1617, Hebel Tausender. Das nur Strom, ja. Das ist, wie viele Flaschen Wein willst du nur verkaufen, wie viele Austern, um nur den Strompreis reinzuholen, ja.
Ja, aber das stellt man sich immer nicht so vor, nicht? Also diese Transparenz zu haben, auch was die Kosten tatsächlich sind, das macht sich ja keiner gegenwärtig, der als Gast ist, ne?
Wir kaufen schon auf dem Spotmarkt ein. Strom, weil wir so viel verbrauchen mit allen Läden.
Und es ist nicht nur Strom, es sind ja auch noch andere.
Leider Gottes gehören da noch ein bisschen andere Dinge dazu. wenige, die so krass gestiegen sind wie Strom, aber es ist alles verrückt teuer geworden. Es ist wirklich alles verrückt teuer, wenn man sich vor allem die Preise anguckt. Wir haben damals 7 Gänge für 66 Euro verkauft in der Tartarie und waren damit schon, wo die Leute gesagt haben, oh, bist ein Zehner hochgegangen, mein Freund. Ne? Mhm. Eine Flasche Wasser über 5 Euro war eigentlich dein Todesurteil.
Ja. Aber nochmal zurück zur Bäckerie. Wann hast du denn, oder wann merkt man denn, ich mache das mal ein bisschen allgemeiner, dass irgendwas läuft oder nicht läuft? Wie lange braucht man Minimum, um zu merken, dass es geht?
Oder also, nicht geht? Ich bin immer Fan davon, ein vollständiges Jahr sollte man sich erstmal geben, bevor man irgendein Urteil fällt. Mhm. Also manchmal liest man das, neues Restaurant schließt nach einem halben Jahr, da muss es schon eklatante Probleme gegeben haben. Jetzt ist uns schon auch echt das Geld ausgegangen zwischendurch, wir mussten irgendwie nachinvestieren. Ich hatte ja ein Startup gegründet und verkauft, da habe ich da irgendwie Geld wieder rübergeschoben oder investiert. Ich hätte früher die Reißleine ziehen müssen. Andererseits weiß ich nicht, wäre dann das Gleiche entstanden, so wie heute. Ich glaube, eines der umtriebigsten Lokale, das derzeit irgendwie zumindest im Weinbereich unterwegs ist, ist, glaube ich, der Kiosk.
Ich bin auch immer verblüfft, wer das alles kennt.
Ja.
Und auch schon da war.
Ja.
Das ist irre.
Aber international auch krass.
Ja.
Also wir kriegen irgendwie Mails aus ganz Europa und Leute kommen nach Hamburg und bei uns irgendwie und fragen dann, wir wissen keine Reservierung, aber wir kommen extra aus, keine Ahnung, Barcelona oder Antwerpen. Könnt ihr eine Ausnahme machen? Das machen wir dann auch. Also durchaus gibt es die ein oder andere Möglichkeit, bei uns zu reservieren. Aber wir bleiben eigentlich dem Grundsatz treu, keine Reservierung. Wenn man Geburtstag hat, wir sagen ja auch, Geschenke erhöhen maßgeblich die Chance auf einen Tisch. Letztens war ich lunchen mit einem Kumpel, mit Hans, und normalerweise schreiben mir natürlich Freunde. Er wollte das mal so probieren und hatte einen signierten Tennisball von Serena Williams von Wimbledon dabei und hat trotzdem keinen Platz bekommen. Er war beleidigt. Ich habe mir jetzt zugesichert, wenn er den Ball nochmal mitbringt, dann kriegt er.
Ja, aber das ist ja schon mal ganz ordentlich.
Finde ich auch, ja. Jonas war auch, muss wohl nicht da gewesen sein. Ja, der hat den gerne genommen.
Serena Williams. Herrlich. Aber das Konzept, wie ist das zum Beispiel verändert worden?
Also die Bäckerei haben wir irgendwann in... Ich habe mir die Frage gestellt, was ich kann und was ich nicht kann. Ich kann offensichtlich nicht backen. Also ich kann backen, aber ich bin kein Meisterbäcker. Also kann ich diese Bäckerei eigentlich nicht hochhalten. Also, was mache ich? Ich nehme das Brot, mache 2 Scheiben, lege Käse rein, toaste das und habe Grilled Cheese. So. Und nehme vor allem ein Vielfaches, als wenn ich so ein Laib Brot verkaufe. Das heißt, für ein Laib Brot ist keiner bereit, 8,50 Euro zu bezahlen. Ich nehme 2 Scheiben, Käse, Toaster, 12 Euro und alle klatschen in die Hände.
Genau.
Also koche ich wieder.
Einfach.
Genau. Also koche ich wieder und zum guten Essen gehört für mich guter Wein. Und weil ich wirklich kein Geld mehr hatte und ich war wirklich, die Kohle war nicht nur weg, sondern ich war richtig in den Miesen. Man muss das auch noch ordentlich weiter zurückverdienen. Also noch sind wir nicht aus dem Tal der Tränen in Anführungszeichen raus, aber auf einem guten Weg. Und dazu gehört eben Wein. Weil ich gar kein Geld mehr hatte für Personal, habe ich gesagt, dann ist es Selbstbedienung. Dann steht einer in der Küche und einer vorne am Tresen. Und was ist Selbstbedienung? Kiosk ist Selbstbedienung. Man kommt rein und weil es eben kein Kiosk ist, sondern etwas Schickeres quasi.
Eine alte Autowerkstatt.
Genau.
Oder?
War ein alter. Von Schorsch. Also von der Currywurstbude von Schorsch war sein Spitzname.
Ja.
Das war die Wurstbude für seine Kunden, während er hinten das Auto repariert hat.
Nein. Ja. Also so ist die Geschichte.
Ja, genau.
Das war ein und derselbe Betreiber.
Ja, genau.
Das war eigentlich eine gute Geschäftsidee.
Fantastisch.
Ne? Du, dann schraubt man ein bisschen länger, dann hättet noch eine zweite Wurst.
So nämlich, genau. Ja. Oder ein Schorschlecker. Und es war Selbstbedienung. Und die Leute sind einfach rein und sind an Tresen, haben gesagt, ich hätte gern einmal die Sardinen, einmal die Salami, eine Tüte Chips aus dem Regal genommen und eine süße Tüte, wie sich das für den Kiosk gehört. Und ein Glas Wein hat man sich hingesetzt und hat irgendwie konsumiert.
Ja.
Und das war das Konzept. Und irgendwann kommt ein weiterer Mitarbeiter oder Mitarbeiterin, noch einer, mit Jonas dann natürlich auch entsprechende Zugkraft. Und das muss man ihm wirklich hoch anrechnen, am Ende sehr uneitel. Also er hat sich ja als ein sehr guter Sommelier, der zu der Zeit schon war, darauf eingelassen, dass wir wirklich kein Geld haben. Also er hat bei uns angefangen mit 25 Stunden, weil er, glaube ich, auch gesehen hat, was da für ein Potenzial steckt. Mhm. Das heißt, das rechne ich ihm sehr hoch an, dass er mit uns gewachsen ist und nicht direkt sagte, ich will hier 5.000 Euro haben und 5 Tage die Woche und jetzt kaufen wir erstmal für 60.000 Euro ein. Unser Weinkeller ist wirklich besonders, den er aufgebaut hat.
Mittlerweile schon,
mittlerweile.
Was ich so höre. Da, oh.
Da, also fast 600 Positionen, kann man sich vorstellen. Wir brauchen einen zusätzlichen Keller.
Weil ich glaube, aber das erzählt er dir lieber nicht.
Nee, besser nicht. Ja. Aber ich sehe es ja an unserem Wein-Dashboard. Und irgendwann habe ich gemerkt, wenn ich dann abends mal da war, ich muss auch ganz ehrlich sagen, es gab eine Zeit, da habe ich den Laden noch echt gemieden. Was nie gut ist. Also wenn ich irgendwo nicht mehr gerne reingehe, dann ist das kein gutes Zeichen. Auch an mich selbst. So, und dann muss ich mich selber am Schlawittchen packen und wieder in diesen Laden ziehen. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass da irgendwie ein guter Vibe entsteht. Mhm. Und habe dann einen Kumpel von mir angerufen, Hannes aus Freiburg, und gesagt, kannst du dich in dein, der Handwerker, richtiger, der ist Stuckateur, aber der macht alles. Der baut Läden aus, habe ich schon im Hebel immer mal geholfen und so. Kannst du dich in deinen Crafter setzen, mit deinem Werkzeug in Hamburg kommen und mir helfen? Ich habe kein Geld, aber essen, trinken, Wein. So, ja, gleich komm. Dann war er da und haben wir diesen kleinen Mini-Kiosk da irgendwie rausgestemmt und eine Markise gebastelt und umgenäht und mit Händen und Füßen irgendwie diesen Laden halbwegs verschönert. Bei Wartan Rocks angerufen und gefragt, kann ich euch gegen Essen eine Tischplatte abschwatzen?
Aber das ist dann ja wieder wie in den Anfangszeiten gewesen,
ja,
ne?
Ja, genau.
Und hatte ich nämlich auch gerade gedacht, wenn du sagst, mit dem Mobiliar geht das nicht mehr so, aber da ist ja quasi so
das ein
Mobiliar.
Das total, ist, ja. Und dann auch wieder irgendwie, ja, war eine gute Woche, kommen wir kaufen vier Stühle, so, oder fünf, ja. Und einfach kein Geld mehr da zum Nachinvestieren, so. Und dann haben wir echt da, ja, immer wieder irgendwie Step by Step auch viel in den Weinkeller investieren. Mhm. Also auch was Besonderes gewesen. Und dann war ich abends da und dann habe ich gemerkt, Jonas fängt an zu servieren. Und dann sage ich, Jonas, wir haben gesagt, Selbstbedienung, lass das. Und er so, ja, aber komm, die haben irgendwie 100-Euro-Flasche. Wo haben wir denn 100-Euro-Flaschen Wein? Direkt schnappatmen. Ja, haben einen guten Preis gemacht und so. Na, wie Jonas halt ist, deswegen lieben wir ihn ja auch alle, weil er die personalisierte Leichtigkeit ist und ich glaube, das hat der Laden auch gebraucht. Der brauchte, weil ich sie nicht mehr geben konnte, diese Liebe und Leichtigkeit, war es der perfekte Zeitraum, dass Jonas kam, weil sowohl, eigentlich waren immer Herr Lutz und ich dieses Tag-Team, wenn ich nicht konnte, konnte er. Mhm. Immer die Regel, nur einer von uns beiden geht in Urlaub und so. Und da war es wirklich das Besondere, im Negativen betrachtet, dass sowohl Lutz als auch ich nicht mehr gerne da waren. Also wir haben beide den Laden fast aufgegeben. Und naja, dann haben wir irgendwie nochmal so einen zweiten Frühling gekriegt. Und dann kam Jonas dazu und dann haben wir gemerkt, dass es funktioniert, dass wir damit ein bisschen Geld verdienen können. Zumindest mal die Kosten decken. Mhm. Und dann ist es 2024 im Positiven eskaliert und die Lokomotive ist nicht mehr aufzuhalten.
Dem entnehme ich, es gibt da auch nicht so richtig die Regel. Du sagst, wir kamen ja von ursprünglich ein Jahr, ne? Muss man sich Zeit nehmen,
das sind oder jetzt
ist deine
fünf.
Devise?
Das sind jetzt fünf.
Ja. Das sind fünf und es morphte dann, um das Wort nochmal wieder zu benutzen, in ein anderes Projekt. Und diesen Mut und diese Geduld muss man dann ja auch haben, gerade dann, wenn kein Geld da ist.
Ja.
Ne? Kannst du denn eigentlich gut schlafen, wenn kein Geld da ist? Belastet dich das? Nimmst du das mit?
Ja, das nimmt mich mit, auf jeden Fall.
Und träumst du von deinen Projekten?
Auch.
Und kriegst du die eigentlich mal durcheinander? Weil nun, wir haben ja noch gar nicht über alles gesprochen.
Nee,
und wir sind schon bei einer Stunde. Du machst ja nur noch mehr.
Das
und
stimmt.
Du hast ja, wie viele Bälle würdest du sagen, hast du parallel in der Luft?
10.
10. Oh, das ist schon ein ziemliches Jonglieren.
Ja.
Und sind die auch noch unterschiedlich schwer?
Jetzt sind die unterschiedlich schwer. Manche sind mal dunkel und manche sind, ja, das ist alles dabei. Manche brauchen mal ein bisschen mehr Liebe. Manche laufen von ganz alleine und die sind ganz leicht. Die schmeißt man immer mal nur wieder so ein bisschen hoch. Ja, manchmal ist eine Bowlingkugel dazwischen.
Ja, genau.
Auch das, ja. Aber am Ende ist das halt auch ja, Teil meiner Identität, das mit Themen umzugehen, die zu jonglieren. Und ich kann auch nicht anders. Also wenn jemand meine Notizen, glaube ich, durchblättert, der würde mir empfehlen, mich einweisen zu lassen, um mal so ein bisschen runterzufahren.
Ich gucke hier die ganze Zeit, wenn du malst, aber so viel ist noch nicht entstanden.
Nee, also Notizen, ich schreibe extrem viel in Gesprächen und kritzel und male, nutze die Zettel aber nie wieder. Die landen in irgendeiner Ecke, aber ich habe das dann im Kopf und schreibe das entweder in meinen Notizen auf meinem Mac oder auf meinem Handy. Und heutzutage telefoniere ich quasi mit Claude und sag ihm, was gerade so in meinem Kopf rumschwirrt. Mhm. Und der merkt das dann. Ist eigentlich so mein engster Gesprächspartner, weil er oder sie einfach auch nichts vergisst und mich regelmäßig einfach auch wieder daran erinnert. Ja.
Also du hast es voll integriert?
100%. Ja. Also jeden Tag. Mhm. Eigentlich durchgehend.
Gibt es denn bei deinen vielen Tätigkeiten, die du, also es sind ja unterschiedliche Skills, die du auch abrufen musst, gibt es da so ein, zwei, wo du sagst, die bedienst du gerade lieber oder die kannst du leichter abrufen?
Ja, Kreativität ist eigentlich fast mein Selbstgänger, also ich liebe das auch, brauche aber auch Menschen, die diese Kreativität verarbeiten. Klassische administrative Fleißarbeit gehört nicht dazu. Das mag ich nicht, das gebe ich gerne ab und dafür habe ich zum Glück auch gute Leute. Fleißarbeit mag ich nicht. Es sei denn, es ist so eine meditative, wie im Garten, kleine Pflänzchen vorziehen, um sie dann zu Gemüse wachsen zu lassen. Das finde ich ganz gut.
Damit hast du schon die nächste Frage beantwortet. Ist das Meditation für dich im Garten? Und da kommst du auch runter?
Ja, total.
Kannst du da auch, da schmeißt du auch alles andere raus?
Ja, ich habe vorgestern den Rasen gemäht und dann sitze ich da auf meinem Aufsitzrasenmäher mit einer 1,20 Meter Mähwerk.
Klingt nach einer größeren Fläche.
Ist eine große Fläche und auch verwinkelt und schräg und alles Mögliche dabei. Und dann ist mein Handy auch irgendwo, weil ich bin, mir ist es einmal aus der Tasche gefallen und dann bin ich rübergefahren. Und seitdem hänge ich das quasi mit meiner Jacke an den Baum und dann fahre ich einfach. Hab Kopfhörer auf, krieg nicht viel von außen mit und dann fahre ich. Und dann konzentriere ich mich wirklich nur darauf, ein schönes Muster in den Rasen zu mähen. Und das macht mich so glücklich.
So, ist ja auch vielleicht nochmal ein Job, ne? Für später. Ne?
Vielleicht.
Greenkeeper.
Ja. Mein Vater ist Greenkeeper beim SC Freiburg, ja.
Ja, ehrlich?
Er ist eigentlich Gerichtsvollzieher, ist mittlerweile in Pension.
Nein, ehrlich.
Er ist Greenkeeper beim SC und ist wirklich sein großes Highlight. Ja,
und der kriegt richtig gute Muster hin, ne?
Ich muss mal drauf
achten. Der macht die besten
Muster. Muss man drauf achten jetzt. Genau. Der repariert dann die Löcher in der Halbzeit und so.
Nein.
Ja.
Nun, haben wir vorhin gehört, Hamburg war ja eigentlich nur so, ne? Also nicht Zufall.
Sollte mal ein Jahr sein. So,
ja. Und, 19. Aber Hamburg bleibt jetzt. Hamburg oder könntest du dir nochmal vorstellen, woanders hinzugehen?
Also ich lebe in Schleswig-Holstein, aber mein Lebensmittelpunkt beruflicher Natur ist natürlich Hamburg und ich kann mir absolut vorstellen, auch woanders zu leben.
Ja.
Das wird nur noch eine ganze Weile dauern. Meine Kinder sind 2 und 8, die gehen hier zur Schule. Das wird auch noch eine Weile so gehen und irgendwann muss man mal gucken. Aber irgendwann möchte ich diesen Traum vom Ausland schon nochmal machen. Und vielleicht braucht man dafür dann aber vielleicht auch ein bisschen finanzielle Ruhe.
Wenn du jetzt nicht unbedingt oder ihr nicht unbedingt Einsiedlertum machen wollt, Selbstversorger, Einsiedler.
Auch schön. Also hat alles seine. Ich kann mich ja eh nie entscheiden. Das ist ja.
Deswegen. Das würde ja auch nicht für lange.
Genau. Na, meine Frau wird das wahrscheinlich von mir verlangen.
Aber gibt es was Stabiles denn in deinem Leben? Familie ist stabil.
Ja.
Also bei mir ist es nämlich auch so. Meine Frau sagt, mach immer, was du willst. Mach Projekte, wie du willst. Aber Hauptsache, hier bleibt alles in Ordnung.
Ja, total. Also aber Familie
ist auch eine stabile Komponente, oder?
Das ist ultra wichtig. Also es ist wirklich, dass meine Frau mir den Rücken verhält. Ich bin ein Ultra-Chaot, was so Unterlagen und so betrifft. Ich war im Medizinikum und ich werde 40, habe mich einmal komplett durchchecken lassen. Verliere ich die Rechnung, dann habe ich die nicht eingereicht, dann muss ich die irgendwo einscannen. Wirklich. Wenn man sieht, was ich an diese Bälle in der Luft halte und dann den einfachsten Brief nicht eingescannt bekomme, also ich keine Ahnung, ich habe das nie irgendwie überprüfen lassen. Bekannte oder Freunde oder Gäste sagen, dass ich mit Anlauf ADHS habe und mich einfach wegen meiner Kreativität, die mich darauf so konzentriere. Ich habe keine Ahnung, ob es das ist. Ich brauche auch gar keine Analyse darüber. Nee, ich weiß, wie ich bin, und ich werde es eh nie ändern können.
Ja.
Also jedes Mal, wenn ich mir einen neuen Schreibtisch einrichte, ich sitze da nie dran. Ich habe hier einen im Büro, aber ich sitze da nicht dran. Der sieht aus wie Kraut und Rüben. Da liegen irgendwelche Zettel drauf, die ich nie in meinem Leben gesehen habe. Irgendeine Tischdecke, die ich mir wahrscheinlich mal ausgeliehen habe und vergessen habe zurückzubringen. Bin ultra chaot, aber ich glaube da...
Aber wenn du damit zurechtkommst...
Ja, tue ich mehr schlecht als recht. Also ich weiß nicht, wie viel Mahngebühren ich aufgrund meiner Faulheit und Verwirrtheit in meinem Leben schon bezahlt habe. Nee, super dumm. Also ärgert mich dann auch richtig. Aber ich weiß, dass ich es auch einfach nicht, ich krieg's nicht sortiert. Ich halte das für unwichtig in der Sekunde. Diese Rechnung jetzt damit zu überweisen, mache ich morgen. So, und dann habe ich sie vergessen. Und dann mir tut das dann auch immer so total leid. Deswegen habe ich aber eben im Beruflichen Leute, die das für mich machen. Mhm. Und Jana kümmert sich darum, dass die Rechnungen hier pünktlich bezahlt werden, weil ich alleine vergesse es. Nee.
Chaot nennt man sowas manchmal, ne?
Genau, ein klassischer Chaot, hat man in der Schule auch schon zu mir gesagt, Fabio ist ein Chaot. Ja. Nie meine Unterlagen im Griff gehabt.
Ich glaube, das Wissen darum ist wichtig, dass man da auch andere Leute ranlässt und sich da auch unterstützen lässt. Ja,
wahnsinnig gut darin, Leuten zu sagen, wie sie ihre Ordnung besser halten können.
Aber, so einer bist du.
Genau. Aber selber kriegst du
ja nicht auf die Kette. Aber
lieben wir nicht.
Gibt es ja auch so im gastronomischen Bereich, ne? Bestimmt. Die Leute, die du kennst, so Gäste, die dir sagen, wie es eigentlich besser wäre, was du eigentlich besser machen könntest.
Ja, klar.
Oder?
Ja. Ja. Und manchmal haben sie recht.
Manchmal haben sie recht.
Weil der Blick von außen ist natürlich auch viel leichter und vielleicht aber auch nur eine Momentaufnahme. Also man muss das auch ein bisschen abwägen. Und manche Ideen sind wirklich gut, ne? Wenn jemand was gesehen hat oder so. Und auch manche Leute haben einfach die Gabe, gerade so Unternehmensberater, die haben die Gabe von außen ein Muster zu erkennen und zu sagen, ich würde an deiner Stelle würde ich den Tisch da hinten hinstellen, so viel bessere Laufwege. Hat in seinem Leben noch kein Restaurant geplant, aber am Ende hat er recht, oder sie.
Weil es so auf der...
Es auf der Hand liegt, aber man selber in seiner Struktur halt irgendwie gefangen ist.
Man hat so angefangen und das hat sich dann auch alles so ergeben. Ist Hamburg eigentlich so kulinarisch das Feld oder so ein Feld, wo man eben noch viel machen kann?
Ja, total. Total.
Oder ist Hamburg schwerer als andere Plätze? Also mal im Vergleich zu Berlin oder
wie würdest du das sehen? Ich glaube, in Berlin hat man grundsätzlich eine Audienz, die offener für Experimente ist als in Hamburg. Wobei sich das immer mehr angleicht. Also mich heute mit zwei jungen Herren unterhalten, die Content Creator sind, die meinten, dass sehr viele Brands, die in Berlin starten, als zweites gleich Hamburg machen. Das stimmt, das kriegen wir gerade so ein bisschen mit. Wir haben hier im Studio auch echt viele Franchises auf dem Schreibtisch, wo dann gefragt wird, könnt ihr uns helfen, Betreiber zu finden und so. Manchmal können wir das, manchmal stehen wir hinter dem Produkt vielleicht nicht und dann ist das auch nichts für uns. Hamburg ist nicht die Foodstadt, die jetzt nach vorne marschiert. Also wir gucken meistens erstmal ein bisschen zu und dann machen wir und dann ist meistens bleibt es aber auch. Ich meine, was haben wir für tolle Restaurants in dieser Stadt, die sehr lange schon existieren. Wie toll irgendwie Klinker, Salt and Silver, die ja Quereinsteiger sind am Ende. Das 100-200, sicherlich eines der besten Restaurants der Stadt. Wir haben 2-3 Sterne-Restaurants, mehr als andere Städte in Deutschland. Mehr als Berlin. Ich glaube aber, dass hier trotzdem noch wahnsinnig viel Platz ist. Und wir wünschen würde, Leute hätten ein bisschen mehr Mut und würden eben nicht diese 1:1 Kopie machen, sondern den Einfluss nehmen und zu was Eigenem verarbeiten. So. Aber das ist ein strukturelles Thema, was nicht an 2 Tagen gelöst sein wird. Dafür brauchst du Kapital und irgendwie eine lockere Hand und das faire Mieten und Vermieterinnen und Vermieter, die mitspielen. Ich meine, jeder, der vor über 20 Jahren in Kopenhagen war, das war ein Loch, das war nichts. Es gab rote Pölser, Fläschgesteck mit Kartoffeln und Kräutersoße. Das war das höchste der Gefühle und rote Grütze. Und dann sieht man mal, was daraus geworden ist, weil es eben strukturell angegangen wurde. Ja. Seitens Politik, seitens Investoren. Das war
aber gewollt und geplant.
Jetzt ist die Stadt kleiner, jetzt hat die Stadt irgendwie auch, einen anderen Ruf. Dänemark, die haben Marketing betrieben, richtiges Marketing betrieben. In Perfektion. Auch mit René Redzepi den Weg zur Nomad, das neue Essen, die neue Mahlzeit, den Weg zu diesem Hyperlokalen zu gehen. Und das fehlt uns hier ein Stück weit auch aufgrund der Größe natürlich. Aber es ist noch Musik und Spiel nach oben.
Was hast du gerade in der Pipeline?
Alles und nichts. Also es ist ein bisschen Umstrukturierung, steht ins Haus, bisschen im Management, 2, 3 Veränderungen, Dinge hinterfragen, vielleicht auch durchaus großes Interesse am Konsolidieren, effizient sein, professionalisieren. Wir haben eigene Dashboards entwickelt, eigene Einkaufstools gebaut. Das macht mir auch gerade Freude. Trotzdem aber kann ich nicht ganz still sitzen.
Das deine Kreativität?
Ist ja.
Da, ja? Okay.
Ja, aber halt,
da kannst du auch kreativ sein.
Ich bin tief in meinem Herzen, wenn ich Programmierer. Ich habe schon als junger Kerl Webseiten gebaut, damals
noch mit so
Microsoft Frontpage, habe Bücher über Delphi und C++ durchgepaukt, bis ich nicht mehr konnte.
Ehrlich? Keine Verarschung.
HTML, okay. C++, Delphi, das habe ich alles noch damals gelernt und habe wirklich, habe es geliebt zu programmieren. Ich wollte Webdesigner werden, das war mein großer Traum.
Vor dem Praktikum.
Und dann habe ich gesagt, Mensch, ist irgendwie auch geil. Und Webdesign hat mein Vater gesagt, kannst doch nebenher. Mach doch so viele Webseiten, wie du willst. Das stimmt eigentlich.
Ja.
Und deswegen ist das immer noch drin. Und weil ich aber nicht mehr coden kann. Also es ist einfach, ich bin raus. Ne? Die Python und Flutter und was die neuen Programmierarten alle sind. Kann ich gar nicht mehr. Aber ich kann extrem gut Vibe coden. Und habe mich da so reingefuchst und baue mir eigene Programme und Apps und Tools. Und
ach, cool.
Und es macht richtig Freude. Und das ist gerade eigentlich im Hauptfokus. Aber so 2, 3 kleinere, größere Projekte liegen zumindest auf dem Schreibtisch. Und die werden aber auch mit meinen Partnerinnen und Partnern und Managementleuten gut durchgepaukt. Und ich höre dann meistens auch darauf, was die sagen.
Wie lange dauert sowas? So ein Prozess? Kann man das sagen?
Also die beiden Projekte, die an denen ich gerade so ein bisschen arbeite, würde ich sagen 1, 2 Jahre, 1, 3 Jahre. Ich komme eher in ein Alter, wo Langfristigkeit ein Thema ist.
Und das passt zu deiner Ungeduld?
Nee,
okay.
Aber was ich neben meiner Ungeduld auch habe, ist, ich bin ein Ultrarealist. Wenn ich Dinge nicht ändern kann, dann...
Ja?
Was soll ich denn? Soll ich mich jetzt aufregen?
Also du bist kein Stampfer. Ich will.
Nein. Früher ja. auch gerne auf Biegen und Brechen. Und da habe ich, wenn ich mir so in den Kopf gesetzt habe, dann hole ich mir das auch. Aber grundsätzlich habe ich dann, akzeptiere ich einen Critical Path und einen Zeitraum, wann das dann steht. Und es gibt auch durchaus in mir Strömungen und Bewegungen, die das auch manchmal ganz gut finden, wenn nicht alles nur Rush, Rush, Rush ist, sondern da ich mir denke, ach cool, jetzt haben wir eigentlich 2 Jahre Zeit, das in Ruhe vorzubereiten und vielleicht bin ich dann nicht mehr zu früh dran, sondern vielleicht dann genau.
Ja, das ist natürlich vielleicht ein ganz guter Effekt, ja.
Ich habe sehr viele Projekte in meinem Leben schon gebaut, also meine Schubladen sind voll mit Konzepten, die ich ganz toll fand, aber sie nie umsetzen konnte.
Und wie geht dir das, wenn jemand anders das macht?
Freue ich mich.
Ja?
Ja. Wir haben, mein Freund David und ich haben, als wir 10 Jahre alt waren, Swapcom gebaut. Ja. Eine Tauschplattform. Aber nicht im Sinne von eBay-Kleinanzeigen tauschen, sondern im Sinne von Facebook. Was war 1996 mit dem Beginn von AOL haben wir für unsere Schule eine Plattform gebaut, programmiert mit Hilfe seines Vaters, Spieleentwickler. Und wollten eine Plattform haben, wo wir in Newsrooms und Newsboards uns austauschen darüber, wie in der Schule das so läuft.
Ich frage mich gerade eins, weißt du das? Ich
reg mich da nie drüber auf, wenn jemand anderes das macht.
Ja. Aber ich frage mich gerade, ob, wenn du jetzt nicht in der Gastronomie gelandet wärst, ne? Sondern irgendwo anders, also in einer anderen, auch vielleicht kreativen Branche, hätte sie genauso gut machen können, glaube ich.
Ich glaube auch.
Ne?
Also wirklich, ich liebe es, mich in Dinge reinzufuchsen und dann Ich schere sicherlich nach links und rechts irgendwie aus. Aber es war nicht abwegig, dass ich irgendwie auch zur Polizei gehe. Fand ich genauso spannend. Also es ist wirklich, ich bin so begeisterungsfähig.
Ich wollte gerade sagen, ist ja noch alles möglich, aber das würde ich sagen, jetzt wahrscheinlich ausschließen.
Ich lehne mich aus dem Fenster, das kriege ich nicht mehr hin.
Okay,
das wäre unmöglich. Aber ich bin begeisterungsfähig und ich frage auf jeder Party, auf der ich bin, wenn ich auch gerade, wenn ich niemanden kenne oder wenige Leute kenne, stelle ich immer die Frage, was machst du so? Also, was machst du beruflich? Nicht, weil ich irgendwas verkaufen will. Mhm. Ich interessiere mich wirklich für die Berufe von anderen Menschen. Und wenn mir dann jemand sagt, ich forsche an der bakteriellen Veränderung von Wüstensand, um daraus Baustoffe herzustellen, dann kann ich mich da 6 Stunden reinfuchsen und darüber mich unterhalten. Ich liebe das wirklich.
Ich finde das auch spannend.
Ja. Das war tatsächlich auf der Party meines Kochbuchverlegers Brandstätter, war ich in Wien. Geburtstagsfeier bei ihnen zu Hause und habe ich einen jungen Mann kennengelernt, der daran forscht.
Das klang ja jetzt aber auch wie ein Real Case.
Also ja, das ist ein Real Case. Erfunden. Und wir haben uns wirklich 4 Stunden darüber unterhalten. Ja. Ich fand das so spannend.
Ja. Und also, man versinkt da ja auch nicht im Sand, sondern im Gespräch.
Simpel erklärt, ne? So Wanderdünen, der Sand wird natürlich in Bewegung, wird rundgeschliffen und deswegen kannst du damit nicht bauen. Und durch diese Zugabe von Bakterien, Corona, Spikes, ne, diese kümmert sich um Anhaftung.
Ja, geil.
Fantastisch.
Ja, ja.
Wie cool ist das?
Das ist ja das Problem, genau, bei dem Sand, nicht? Dass der ja nicht genommen werden
konnte. Also Forschung, Dinge
weiter. Ist das schon einsetzbar?
Ja, kann man auch googeln. Also irgendwas scheint da los zu sein. Es ist 4-5 Jahre her. Ja. Aber kann man googeln.
Aber das Ganze funktioniert ja auch nur, dass man so auf Menschen zugeht, wenn man sich dafür auch für Menschen interessiert. Nicht nur für ihre Geschichten, sondern für Menschen. Und dafür, dass es auch was anderes gibt neben der eigenen Welt, in der man unterwegs ist.
Ich bin durchaus interessiert an Menschen und ihren Geschichten, aber gleichzeitig kann ich auch sehr schnell sehr gelangweilt sein. Also wenn ich merke, das gibt mir jetzt irgendwie nichts.
Ja. Also der Urlaubstalk jetzt und fährst du noch dieses Jahr im Urlaub? Ne?
Ja, genau, der Klassiker. Ja,
der Mai hat auch schöne Tage.
Hat schon wieder geregnet, ja. Auf dem Dorf ist das manchmal so, ne? Das ist so ein bisschen Dorf-Smalltalk.
Ja, gut, das ist auch wichtig. Da ist der Regen ja ganz wichtig. Fabio, deine Geschichte, also wie du dich selber zur Marke gemacht hast, würde ich einfach mal sagen. Und auch Markenaufbau ja als eine deiner Disziplinen weitergibst. Aber das ist dir gelungen.
Ey, das
ohne dass du wirklich, das wahrscheinlich damals
klingt wirklich geplant doof. Hast. Ich selber merke das gar nicht.
Ja.
Und ich habe da auch gar keine Antenne für und auch gar kein Gespür. Ich denke immer, dass man mich nicht kennt, wenn ich in mein Restaurant reinlaufe.
Ja.
Und ich denke, dass bis heute, dass niemand weiß, dass der Kiosk mir gehört, sondern dass Jonas gehört, ist auch in Ordnung.
Ist ja ganz gut.
Macht ja nichts. Denken, was sie wollen. Ich weiß aber natürlich durch Erzählungen, dass das nicht so ist. Aha. Aber ich kann das meistens nicht glauben / greifen.
Aber du holst dir doch auch gern mal einen Applaus ab.
Das würde man vielleicht denken, aber eigentlich mag ich das überhaupt nicht.
Nee?
Nee. Also weil ich so Küchenschlacht und so, das war für mich immer eher unangenehm. Das war der Grund, warum ich aufgehört habe. Dieses Beklatschen und dieses Selfies machen und fotografieren und so. Ich habe das gemacht, weil ich Geld verdienen musste während Corona.
Aber ich meine jetzt mal, also wenn man sagt, ey, super.
Ich kann mit Komplimenten sehr schlecht umgehen. Ja? Wirklich sehr, sehr schlecht.
Okay. Weil das Gegenteil ist ja, du gehst in deinen Laden rein und sagst, hallo, hier reagiert keiner. Ne?
Ja. Ich bin durchaus sehr stolz auf meine Läden und auf meine Teams und auf meine Kolleginnen und Kollegen. Aber ich brauche tatsächlich einfach keinen Applaus und ich kann mit Komplimenten sehr schlecht umgehen. Man mag es nicht glauben, aber es ist wirklich so.
Kannst du denn welche geben?
Ja. Ja, total. Ja.
Okay.
Ich mag das sogar sehr gerne.
Fabio, wir sind echt am Ende jetzt hier. Ne? Ja. Also du hast ein Zeitlimit vorgegeben, 15 Uhr, da müssen wir durch sein.
Das stimmt.
Ich mache aber jetzt gleich mit dir nochmal einen Schnelldurchlauf. Ich habe noch ein paar Blitzfragen, die mache ich eigentlich mal am Anfang, aber jetzt ist egal.
Let's go.
Und vorher möchte ich aber noch von dir wissen, wo warst du zuletzt essen?
Ist schon wieder eine Weile. Oren-Ishi.
Oren-Ishi, ja genau, hast du erzählt. Gehst du auch gerne hin?
Gehe ich sehr gerne
hin. Gehst du gerne hin? Gehe ich auch gerne hin.
Mit Kartenzahlung noch öfter. Also wenn es Kartenzahlung geben würde.
Das geht mal raus jetzt.
Würde ich,
Ist mir aber auch schon häufig passiert. Ja. Aber du lässt dann anschreiben.
Ich lasse anschreiben.
Ja, aber geht trotzdem. Bei deiner Vergesslichkeit ist es ja auch gefährlich.
Ja, ich werde dann, gerne daran erinnert. Oder wenn sie zu mir kommen, bringen sie die Rechnung mit.
Sehr gut. Wo gehst du als nächstes essen?
Also ich habe wirklich fest vorgenommen, mal wieder ins 100-200 zu gehen, ja, weil ich da sehr lange nicht mehr war. Und das vermisse ich. Da würde ich gerne mal wieder bei Thomas, ja, und Sophie essen gehen.
Ja, sehr gut. Hast du irgendwas, was du gar nicht isst?
Nee.
Du isst alles?
Ja.
Oder zumindest probierst alles mal?
Ja. Mir fällt nichts ein.
Irgendwas, was du als Koch nicht so gerne verwendest?
Nee.
Auch nicht?
Auch nee, gut. Alles.
Auch alles. Gut.
Fisch, Innereien, Fleisch,
oder sowas?
Innereien.
Alles. Verwertest du. Gut, wir machen nochmal die Blitzfragen.
Ja.
Na, und da geht es auch so ein bisschen bunt durch alles. Wir starten mal in der Küche. Salz oder Säure?
Salz.
Produkt oder Technik? Was ist wichtiger?
Produkt.
Oh. Planung oder Intuition?
Intuition.
Perfektion oder Energie?
Energie.
Ja. Früh oder spät? Persönlich. Also früher oder später Vogel?
Früher Vogel.
Stadt oder Natur?
Natur.
Ja. Buch oder Podcast?
Podcast.
Ja. Letztes Buch, das du gelesen hast? Wann war das?
Ein Gentleman geht über Bord, letztes Jahr im Urlaub.
Okay. Kann mal wieder eins folgen.
Es liegt jetzt auf dem Nachttisch, aber ich habe es noch nicht angefangen.
Liest du physisch oder liest du auf dem...
Nee, physisch. Ich habe noch nie so ein Teil in der Hand. Ich weiß gar nicht, wie die heißen.
Ja, also Kindle. Die Dinger, genau, von Amazon. Ja, genau. Du hast gesagt, die Auster kam irgendwann nach St. Pauli, auch durch euch und aus der Region. Gibt es ein unterschätztes Produkt, das wir irgendwann sehen werden, was man jetzt im Moment noch nicht so auf dem Radar hat?
Ein unterschätztes Produkt? Nee, fällt mir gerade nichts ein.
Ich wüsste auch nichts. Überschätzter Trend.
Da muss ich ja sehr nachdenken. Überschätzter Trend würde ich am ehesten sagen, wahrscheinlich gerade Smashburger, also ein bisschen langsames durch, ja, so. Also damit musst du mir jetzt auch nicht mehr kommen.
Bin ich dabei. Gericht, das du immer essen könntest.
Pasta.
Immer. Pasta in allen Variationen.
Variation.
Gibt es eine Rangliste für die Soßen?
Ich mag eigentlich dieses gesamte Feld rund um Allegrizia und Carbonara und Zitrone, also mit tomatisierte Carbonara, ist der Bastard. Das heißt, eine Mischung aus einer Amatriciana und einer Carbonara.
Wie heißt die?
Ich glaube Zitrone.
Zitrone, ja, das muss ich mal.
Pasta alla Zitrone. Und das ist quasi Guanciale, Pecorino, ja, Eigelb und Tomate. Und es ist quasi so eine cremige, tomatige, fleischige Soße und nennt sich, glaube ich, Bastard, ne, weil Carbonara und Arrabbiata, glaube ich, gemischt ist.
Wer denn eure Krabbenpasta?
Pasta-Krabbe.
Pasta-Krabbe.
Ja. Seit Tag 1 auf der Karte. Hä? Seit Tag 1 auf der Karte.
Ja. Ja. Geht immer.
Immer und auch mehrere tausend Mal im Jahr.
Butter oder Olivenöl?
Oh, ich muss beides sagen.
Okay. Fisch oder Fleisch?
Fisch.
Fine Dining oder Bistro?
Bistro.
Ich hätte eigentlich sagen Fine Dining oder Street.
Ja. Beides.
Naturwein oder klassischer?
Ich trinke ja nicht mehr, aber wenn, dann ist gerade eher
zum
klassisch.
Zum Schnuppern?
Klassisch.
Klassisch.
Ja.
Okay. Herzlichen Dank.
Herzlichen Dank auch. Ja. Schönes Gespräch.
Wie war das jetzt hier bei dir als Gastgeber zu Gast zu sein?
Ja, ganz cool eigentlich. Also du sitzt ja auch auf dem Stuhl des Hosts, ja, und hat Spaß gemacht.
Ich finde das Studio hier sehr angenehm. Also kann man gut sitzen.
Sag Bescheid. So. Man kann es mieten. Ja.
Sehr gut. War so gedacht. Wahrscheinlich mal, ne?
Das ist so gedacht, ja.
Habt ihr, aber Kameras habt ihr nicht?
Nee, noch nicht, aber kommt. Wir haben gerade einen neuen Podcast, den wir besprechen und aufnehmen wollen. Und dazu gehört die Kamera.
Und Schnitt, naja gut, kann die KI mittlerweile auch, ne?
Kann sie, aber wir haben Schnitt im Haus.
Ja.
Also sowohl audiell als auch
alles
visuell.
Alles im Haus. Das haben wir ausgelassen jetzt, was ihr noch alles macht.
Das haben wir leider ausgelassen, ja. Müssen wir nochmal nachholen.
Nächstes Mal, nächste Runde.
Vielen Dank.
Ich bedanke mich. Und das war's auch schon wieder. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Und wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, dann freuen wir uns sehr darüber, wenn Sie uns eine Bewertung geben. Gerne 5 Sternchen, dann werden wir und unsere Gäste noch sichtbarer, haben noch mehr Hörer und geben all denen, die hier bei uns zu Gast sind, eine noch größere Fläche, was uns natürlich ein großes Vergnügen bereitet. Und wir hoffen natürlich auch, dass Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Dann ist nämlich meine Kollegin Regine Marxen dran und hat wieder einen wunderbaren Gast aus dem Feld Kultur, Kunst oder Wirtschaft. Also, bis dahin, herzlichen Dank und wir sagen
Tschüss.